Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 276 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 10. Juli 2026. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Der Schmolltalk entfällt, weil Scholle im Urlaub ist. Bevor er in den Urlaub gedüst ist, hat sich Scholle aber mit Sonja Knorr von der Ratingagentur Scope Fund Analysis unterhalten. Und zwar über offene Immobilienfonds. Und in den News der Woche zeigt ein Rating, dass sich die Beitragsstabilität in der privaten Krankenversicherung verschlechtert hat. Mit BAV und BKV punkten Arbeitgeber bei ihren Mitarbeitenden am ehesten. Die Schadenhöhe durch Cyberangriffe ist im Schnitt gesunken und das Finanzwissen der Deutschen scheint besser als gedacht. Übrigens, wenn Sie unseren Podcast schön und gut finden, dann zeigen Sie uns das gerne und bewerten Sie uns auf Ihrer Podcast-Plattform doch mit 5 Sternen.
Im Gespräch.
Eigentlich sollen offene Immobilienfonds Ruhe und Stabilität ausstrahlen. Stichwort Betongold. Doch seit 2022 ist es dort enorm hektisch. Milliarden fließen ab, Fonds müssen schließen und mit dem Leading Cities Invest von CanAm wird jetzt sogar einer abgewickelt. Was ist da denn los und wann fängt sich die Branche endlich wieder? Wollen wir nun natürlich wissen. Unser Scholle hat bei Sonja Knorr nachgefragt. Sie leitet die Abteilung für alternative Investments in der Ratingagentur Scope Fund Analysis und hat in der Funktion Studien über offene Immobilienfonds verfasst. Und ja, sie hat gute Nachrichten und erklärt ganz nebenbei, wie komplex solche Produkte sind.
Hallo Sonja, herzlich willkommen bei uns hier im Podcast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Oh, sehr gerne. Wir haben einen aktuellen Anlass, über den wir uns unbedingt unterhalten müssen. Ich habe vor ein paar Tagen berichtet, der CanAm Leading Cities Invest wird abgewickelt. Für dich als Analystin, war das zu erwarten?
Also es kam jetzt nicht gänzlich überraschend. Also sieht man auch ein Stück weit an unseren Ratings. Das ist der Fonds gewesen mit der schlechtesten Ratingbewertung. Dreifach C hat er da sozusagen die Bandbreite nach unten hin
ausgeschlossen.
Genau, okay. Genau. Und liegt natürlich ein Stück weit auch daran, dass das ein Produkt ist, was sehr hohe Mittelrückgaben zu verzeichnen hatte. Die haben schon 70% ihrer Immobilien verkaufen müssen aufgrund des hohen Rückgabevolumens. Und dann kommt noch dazu, dass das eben ein Produkt war, was in der Hochpreisphase des Marktes aufgebaut wurde und in dem Zusammenhang ja, so ein bisschen auch Überlaufprodukt war, sage ich jetzt mal, bei den Banken und Sparkassen. Wenn die eigenen Produkte eben nicht mehr Gelder angenommen haben, dann wurden eben Drittprodukte genommen. Und das sind dann in der Regel auch leider diejenigen, die ein Stück weit als Erste dann auch auf dem Prüfstand stehen, zum einen. Und zum anderen ist das eben auch im Sinne der Gleichbehandlung der Anleger dann aufgrund der hohen Rückgaben der richtige Schritt aus unserer Sicht auch gewesen. Irgendwann, man hat ja auch mal versprochen, eine bestimmte Diversifikation den Anlegern zu geben, eine bestimmte Investmentstrategie umzusetzen. Und wenn man dann eben 70% seines Portfolios wieder verkaufen musste, dann muss man irgendwann die Frage stellen, wo ist denn hier die positive Fortführungsprognose? Reicht die Diversifikation für die Anleger am Ende des Tages dann noch aus? Hm. Viele Immobilien im Bereich Logistik zum Beispiel wurden verkauft und ja, damit sieht man ja schon, dass auch sektoral von der Diversifikation dann immer weiter zusammengeschrumpft wurde. Und insofern ist jetzt auch nach vorne nicht unbedingt sichtbar, dass die Branche kurzfristig wieder Mittelzuflüsse in größerer Zahl bekommen kann. Und bei dem Fonds natürlich auch, es gibt andere Anlageralternativen und bei der negativen Performance, die das Produkt jetzt eben auch zuletzt hatte, sind Zuflüsse eben auch nicht unbedingt erwartbar. Und dann war das ein Schritt, der unter den Aspekten der Gleichbehandlung der Anleger durchaus nachvollziehbar und sinnvoll war.
Ja, jetzt hast du die Ratings angesprochen. Erzähl doch mal kurz, was schaut ihr euch für die Ratings an?
Für die Ratings schauen wir uns im Grunde die gesamte Branche an. Das sind 19 Ratings, die wir hier veröffentlicht haben am 16.06. zuletzt, also noch relativ frisch tatsächlich.
Haben wir auch berichtet.
Sehr gut. Und in dem Kontext schauen wir uns bei jedem einzelnen Produkt sehr tiefgehend zum Beispiel das Portfolio an, also in welche Immobilien wird hier investiert, wie sind die Länderdiversifikationen, also welche Länderrisiken habe ich, sind ja global investierende Fonds zum Teil. Dann haben wir welche, die europäisch oder auch welche, die nur in Deutschland investieren. Da habe ich dann eben ein geringeres Länderrisiko, wenn es nur Deutschland ist. Und dann schaut man eben ja auf die anderen Diversifikationsparameter, also sprich, in welche Nutzungsarten ist das Produkt investiert. Hier haben wir welche, die sehr zentral nur beispielsweise auf Wohnen, Nahversorgung oder eben ganz breit über Büro, Einzelhandel, Logistik, Hotel und teilweise eben auch die beiden genannten Wohnungs- und Nahversorgungsimmobilien investiert sind. Und dann auch hinsichtlich der Größenklassen, also was habe ich für Fungibilitätsrisiken, wie sind die Immobilien veräußerbar auch in ihrem spezifischen Markt. Also ein schönes plakatives Beispiel, eine 200 Millionen Immobilie in London ist natürlich besser veräußerbar als eine in Rathenow. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt so große Immobilien gibt. Aber
kommst du auf Rathenow?
Ja, auch ich habe natürlich in euren Podcast schon mal reingehört.
Ganz Rathenow kostet 200 Millionen.
Ja, genau. Ich habe gehört, da wird schon schön zurückgebaut. Also insofern.
Ja.
Thema. Ja, genau. Also ich habe mich informiert.
Nein, oh, sehr gut.
Und dann sind es natürlich auch noch andere Parameter, die wir da mit in die Bewertung einbeziehen. Also genannt Diversifikation hinsichtlich Länder, Nutzungsarten, Objektgrößenklassen auch. Mhm. Und dann schauen wir uns auch die Vermietungsparameter an. Also wie gut ist das Produkt grundsätzlich vermietet? Also bei, ich sag mal, 96% Vermietungsquote, ein bisschen Fluktuationsleerstand hat man auch immer. Es ist immer eine Immobilie, die entwickelt werden muss. Das ist dann so ein ganz guter Wert. Und wenn ich jetzt dann aber nur noch bei irgendwo 80-70% Vermietung wäre, dann wäre das schon ein Warnsignal, würde ich jetzt mal sagen.
Aha.
Und weitere Faktoren, auch die Mietvertragslaufzeiten. Je länger die Mietvertragslaufzeiten, gerade bei Büro- oder Hotelmietverträgen gehen, desto sicherer ist das Ganze natürlich, nur solange der Mieter auch solvent bleibt. Also da muss man natürlich dann auch nochmal einen Blick drauf werfen. Deswegen schauen wir uns auch die Branchendiversifikation an und da gibt es auch unterschiedliche Risiken. Ne? Also wenn ich jetzt da im Bereich Automobil beispielsweise unterwegs bin oder auch IT-Software, muss man eben gucken, sind das möglicherweise risikoreichere Branchen, als wenn ich Wohnungsmieter habe, wo ich sehr viel Nachfrage natürlich auch habe und da eine schnelle Anschlussvermietung wieder hinbekomme. Oder wenn ich jetzt staatliche Mieter beispielsweise habe, die haben natürlich hinsichtlich der Bonität da auch nochmal eine ganz andere Risikostruktur. Und dann neben den ganzen Portfolio-Parametern, die wir bewerten, schauen wir uns die Finanzstruktur der Produkte an. Also sprich, wir haben ja auch immer ein bisschen Liquidität. Wie ist die angelegt? Ist die risikoreich angelegt? Ist die nicht so risikoreich angelegt? Wie sind die fremdfinanziert? Wie lang sind die Zinsbindungsfristen? Also was habe ich für ein Zinsänderungsrisiko in dem Kontext? Und auch Währungsrisiken spielen eine Rolle bei den global investierten Fonds. Sie sind natürlich in Fremdwährung dann auch unterwegs und sichern überwiegend dann über Devisentermingeschäfte ihre Fremdwährungsrisiken ab. Und das schauen wir uns eben an, wie viele offene Positionen sind da vorhanden. Und ESG ist auch nochmal ein Faktor, den wir uns anschauen, da dann in dem Kontext auch nochmal im Zusammenhang die ESG-Themen. Und das spielt dann auch beim Verkauf der Immobilien durchaus eine Rolle. Wenn ich jetzt verkaufen muss, wie ist meine Immobilie am Markt positioniert? Neben Lage, Lage, Lage spielt für die Käufer natürlich auch das ESG-Thema eine Rolle. Und
Energieschleudern sind schwierig, ne?
Genau, Immobilien, die sind schwierig, die eben unter ESG-Aspekten nicht so gut dastehen.
Ja.
Wenn ich natürlich eine ganz tolle ESG-Immobilie, die ganz toll ESG-technisch aufgestellt ist, habe, die jetzt aber in der Lage ist, die keiner will, wird es halt auch schwierig. Ne? Also idealerweise
muss alles zusammenpassen.
Die Lage, die Vermietung und eine vernünftige ESG-Positionierung mit niedrigen Nebenkosten und dann passt es auch mit dem Verkauf. Genau.
Okay. Jetzt hast du aber eben auch gesagt, der Canem Leading Cities hatte große Probleme mit Geldabflüssen. Das hat aber die ganze Branche eigentlich, ne? Also wenn ich mich richtig erinnere, haben wir jetzt 3 Jahre hintereinander mit Milliardenabflüssen aus offenen Immobilienfonds. Warum hauen die ihn alle ab? Wir reden doch über Betongold.
Ist richtig. Also wir haben allein im vergangenen Jahr 7,6 Milliarden Mittelabflüsse gehabt und das geht genau so und das geht auch weiter. Wo kommt das her? Also es begann natürlich ein Stück weit mit der Zinswende, dass einige Anleger eben auch nicht unbedingt so langfristig in das Produkt investiert waren, wie es eigentlich angelegt ist. Also wir haben hier, wie du schon sagst, Betongold. Ja, das ist halt nicht von heute auf morgen veräußerbar und auch nur für langfristige Anlagestrategien und als Beimischung im Portfolio gedacht. Und eben nicht zwingend, und dafür wurde das Produkt eben als auch leider genutzt als Tages- oder Termingeldersatz an der Stelle. Ja, und
toll.
Dann sieht man natürlich genau bei der Zinswende, und da muss man nicht besonders prophetisch veranlagt dafür sein, wenn ich sehe, 12 Monate später, also man muss wissen, die Produkte haben für die Anleger, die eben nach den neuen Regelungen eingestiegen sind, mindestens 12 Monate Kündigungsfrist und eine Mindesthaltedauer von 24 Monaten. Und dann war eben sichtbar, ziemlich genau nach der Zinswende, 12 Monate später kam schon die erste große Welle an Rückgabevolumina sozusagen. Und da sieht man relativ deutlich, dass in der Niedrigzinsphase eben nicht unbedingt nur die langfristigen Investoren leider eingestiegen sind. Und das führte dann zu diversen Problemen, mündete dann bei einem Fonds, dem Unimobilen ZBI, auch in einer sehr hohen Abwertung mit 17% Wertverlust. Und in der Folge wurden dann auch nochmal die Risikoklassen in Frage gestellt. Da gab es ein Urteil vom Amtsgericht Nürnberg-Fürth. Und das führte eben auch zu einer neuen Diskussion, was die Risikoklassen der offenen Immobilienfonds betrifft. Das Ganze liegt jetzt mittlerweile beim EuGH und wartet da ein Stück weit einer richtungsweisenden Entscheidung. Und solange ist eben auch das Zuflussthema bei den offenen Immobilienfonds ein Problem. Und ja, im Grunde nach der Zinswende rollte diese Rückgabewelle dann ein Stück weit los. Nicht nur wegen Anlegern, die jetzt nicht unbedingt den Langfristcharakter im Kopf hatten, sondern natürlich auch, weil andere Anlagealternativen dann attraktiver wurden. Also die
Festgelten.
Ja, genau. Also selbst da, wenn ich irgendwo bei 3% unterwegs bin, ja, ist eben die Branche rentiert im Moment negativ. Also wir haben zum 30. April 26 hatten wir eine 12-Monats-Performance, die bei minus 1,6% lag.
Ach du Elend.
Also das ist, zieht natürlich besonders die Fonds, ziehen das runter, die eben besonders hoch negativ rentieren. Es gibt auch Produkte, die positiv unterwegs sind. Und wenn wir überlegen, der Schnitt ist irgendwo zwischen 3% und minus 25%. Also das ist schon auch eine super breite Spannbreite, die wir da im Moment sehen.
Ja, Sonja, ich suche aber immer das Gute. Das heißt,
das ist ein sehr guter.
Toll, ne?
genau.
Es ist manchmal nicht leicht. Und aber jetzt versuchen wir es doch einfach mal. Wenn so falsche Leute im Markt waren, sag ich mal, also Anleger, die da nicht hingehören, wann sind die denn mal raus? Was denkst du?
Also ich denke, die Anleger, die wirklich sehr zinssensitiv waren, die dürften jetzt weitestgehend raus sein. Jetzt zeigt sich natürlich dann eher bei den Produkten, die weiterhin sehr schwach performen, auch natürlich eine weitere Rückgabe an der Stelle. Die Frage ist natürlich, wie geht's nach vorne weiter? Wo habe ich positive Aspekte, ja, wie du sie auch suchst an der Stelle, wo kann man eben positiv nach vorne schauen? Mhm. Und da haben wir ja im Moment mit den ganzen multilateralen Krisen, die wir haben, zuletzt auch mit dem Iran-Krieg, nochmal eine Zinserhöhung. Ja, das bringt alles natürlich auch Druck auf die Immobilienmärkte, die Transaktionsmärkte sind auch wieder nochmal gehemmt dadurch. Und auch konjunkturell, gerade wenn wir hier in unser Land schauen, gibt es da natürlich auch ein paar dunklere Wolken. Also sorry, dass ich da jetzt nicht ganz so positiv in die Zukunft blicken kann. Aber da sind natürlich auch ein paar negative Schwingungen, die da irgendwo mit reinspielen, wenngleich wir aber trotzdem, und da sind die positiven Aspekte, auch eine ganz solide Mietentwicklung in der Vergangenheit auch gesehen haben. Ja, und die Immobilien, die gut positioniert sind, lassen sich auch sehr gut vermieten. Ein Vorteil auch aufgrund der Finanzierungssituation, ja, die Zinsen sind gestiegen, damit haben natürlich auch viele Projektentwickler Probleme bekommen. Dadurch sind weniger Immobilien jetzt auch in den Neubau gegangen. Da folgt daraus, dass man weniger Überangebot hat. Also die Flächen, die jetzt auch noch an den Märkten positioniert werden oder auch neu fertig werden, die schaffen es tatsächlich auch neue Spitzenmieten zu erreichen. Und okay, die offenen Immobilienfonds sind per se in der Regel immer in diesen relativ korrigen Segmenten unterwegs, also sicherheitsorientierte Immobilien, die auch in den CBDs, also in den Central Business Districts dann stehen, also die klassischen Bürohochhäuser beispielsweise oder eben gut positionierte Hotels oder Einzelhandelsimmobilien und wenn man da eben gut positioniert ist und das Produkt am Markt hat, was von den Mietern eben auch nachgefragt wird. Und wir haben alle gesehen, der Druck auf die Büromärkte ist ja sehr, sehr stark gestiegen, auch in der Vergangenheit aufgrund Covid, der ganzen Homeoffice-Thematik. Mhm. Unternehmen überlegen jetzt komplett anders, wie sie sich aufstellen, auch hinsichtlich ihrer Standortentscheidungen, hinsichtlich der Flexibilität, die ein Office braucht. Ja, damit lege ich dann eher als größeres Unternehmen drei Standorte zusammen, packe zwei Backoffice-Standorte beiseite und gebe lieber für die gute positionierte Fläche, wo meine Mitarbeiter an einem sehr guten, verkehrstechnisch angebundenen Standort zusammenkommen, dann auch mehr aus und habe mehr Kollaborationsflächen, mehr Flexibilität in der Fläche, bin dafür bereit, mehr auf den Quadratmeter zu zahlen, habe aber in der Summe im Zweifel trotzdem Fläche reduziert.
Okay, jetzt müssen wir aber zu einer Frage kommen, die für unsere Zuhörer sehr wichtig sind. Wir haben ja viele 34Fler auch da draußen, die uns lauschen. Mit welchen Voraussetzungen, wenn so viele falsche Investoren da waren, die da nicht hingehörten, mit welchen Voraussetzungen sollte man denn an so einen offenen Immobilienfonds rangehen?
Also grundsätzlich ist das ein Produkt, was für langfristige Anlagestrategien geeignet ist. Also das gibt zwar eine Ausstiegsoption, also das ist ja im Grunde ein semi-liquides Produkt mit Ausstiegsoptionen, aber grundsätzlich sollte man hier einen langfristigen Anlagehorizont verfolgen. Und den braucht der Immobilieninvestor, also der Anbieter des Produktes am Ende des Tages auch, der kauft eine Immobilie. Die Immobilie hat ja auch entsprechende Ankaufsnebenkosten, die man dann über die Zeit auch erstmal verdienen muss. Man hat eine bestimmte Strategie mit seiner Immobilie. Und die muss man über eine bestimmte Zeit dann auch weiterverfolgen. Zum Beispiel, man kauft eine Immobilie, die einer Weiterentwicklung bedarf oder man möchte noch auf dem Nachbargrundstück etwas bebauen. Wir wissen alle, wie lange die entsprechenden Bebauungsverfahren oder Baugenehmigungen dauern. Ja. Also da braucht man erstmal Zeit, dann braucht man Zeit, um das umzusetzen, dann braucht man Zeit, um entsprechend zu vermieten. Und dann muss man noch in einen vernünftigen Markt hineinkommen, um den bestmöglichen Verkaufspreis dann in der Regel auch erzielen zu können oder eben die Mieterträge dann laufend generieren zu können. Also es sind ja keine Trading-Produkte im Bereich der Immobilien, sondern eher immer längerfristige Halteperioden an Produkte, die dann auch gute Ausschüttungen generieren sollen. Mhm. Und in dem Kontext muss man dann eben schauen, inwieweit sind die Produkte dann in der Lage, langfristig eben ihre Strategie auch umsetzen zu dürfen. Und wenn zu viele Anleger auf einmal dann im Grunde diese Rückgaben auslösen, also ihr Geld zurückhaben wollen, dann müssen sie eben zum Teil, und so ist es jetzt aktuell in schwierigen Märkten, eben im großen Stil auch Immobilien verkaufen. Die Immobilienmärkte sind aktuell von den Transaktionen her durchaus gehemmt. Finanzierungsumfeld ist schwierig, ist nochmal teurer geworden. Mhm. Also in diesem Umfeld ist es einfach schwierig, dort die Immobilien zu bestmöglichen Preisen zu verkaufen. Wenn wir mal rüber gucken Richtung der institutionellen Investoren, die verhalten sich da ein bisschen ruhiger und sagen, nee, wir müssen jetzt nicht unbedingt im schwierigsten Marktumfeld unsere Immobilie hier in den Markt geben und den größtmöglichen Verlust realisieren, sondern wir warten jetzt erstmal ab, bis sich die Märkte vielleicht ein Stück weit wieder beruhigt haben und auch die Immobilie in der Positionierung bestmöglich dann auch an den Markt gebracht werden kann. Ja.
Kann man von denen noch was lernen, ne?
Ja, ein Stück weit. Auf jeden Fall reagieren die nicht ganz so herdenmäßig. Ja.
Okay.
Wenn man das irgendwie damit vergleichen kann. Aber ich meine, wenn du selbst eine Eigentumswohnung dir beispielsweise kaufst für die Altersvorsorge oder später da selber mal, weil barrierefrei irgendwo das fürs Alter dir denkst, dann bist du ja auch nicht nur weil die Immobilienmärkte gerade nach unten gehen, panisch und fängst an, deine Immobilie zu verkaufen und den größtmöglichen Verlust zu realisieren, nur weil der Markt gerade schwierig ist. Und genau das passiert ja aber gerade bei den offenen Immobilienfonds. Ne? Also die werden halt gezwungen, im schwierigen Marktumfeld zu verkaufen und gar nicht ihre Investmentstrategie langfristig so umzusetzen, wie es eigentlich mal geplant war. Ne?
Das ist doch total dämlich, oder?
Das ist auf jeden Fall schwierig, aber die Produkte bieten natürlich diese Flexibilität. Und der Gesetzgeber hat ja auch versucht, da entsprechende Maßnahmen und Mechanismen zu schaffen, um das ein Stück weit auch zu reduzieren. Aber diese Semi-Liquidität, gerade wenn, und ich meine, es wird immer in Krisensituationen, in schwierigen Marktphasen zum Problem, das wird natürlich keine Regulatorik endgültig lösen können. Wenn zu viele Anleger eben ihr Geld zurückgeben, muss man eben auch die Möglichkeit schaffen, dann auch mal Stopp zu sagen, was jetzt auch mit den neu eingeführten Regelungen, beispielsweise der Möglichkeit, ein Gating anzuwenden, wenn eben zu viele auf einmal ihr Geld zurückhaben wollen, dann einmal zu sagen, Stopp, wir warten jetzt hier erstmal, versuchen jetzt hier nicht auf Teufel komm raus zu verkaufen, sondern setzen da erstmal so einen Stopppunkt. Die Frage ist natürlich am Ende des Tages, wie geht der Anleger dann auch damit um? Wenn er wirklich langfristig das Produkt auch investiert hat, denke ich, kommt er damit klar. Die Investoren, die es eben nicht als langfristige Anlage gesehen haben, da wird es halt schwierig. Und jeder Anleger, der auch vorher sein Geld braucht, hat zur Not eben auch nochmal die Möglichkeit, den Ausstieg über die Börse zu nehmen. Aber da sind die Abschläge natürlich dann auch nochmal höher. Ne?
Ja. Also merken wir, es ist alles eine Frage der Einstellung. Dann kurze Abschlussfrage. Du hast ja vorhin beschrieben, worauf ihr bei euren Ratings achtet. Sind die Ratings bei Scope bei euch abrufbar?
Ja, die sind abrufbar. Wir haben jetzt
packen wir rein.
Sehr gerne. Haben auch eine Studie zu den offenen Immobilienfonds und den Ratings und der Marktsituation veröffentlicht. Mhm. Da steht auch eine ganze Menge drin, neben den Ratings auch ein Stück weit zur Marktsituation, wie wir da die einzelnen Punkte einschätzen. Also da kann man auf jeden Fall auch nochmal reinlesen.
Und das machen wir dann auch. Liebe Sonja Knorr, ich danke dir sehr herzlich für die Ausführungen und hoffe, dass wir Ihnen da draußen an den Lautsprechern ein kleines bisschen weitergeholfen haben. Viele Grüße.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Die News der Woche. Die Beiträge in der privaten Krankenversicherung, kurz PKV, sind zuletzt deutlich gestiegen. Für den Ratingjahrgang 2026 hat das Analysehaus Morgen & Morgen daher einen durchschnittlichen Zuwachs von 4,88% ermittelt. Deutlich höher als der Vorjahreswert von 3,54%. Als wesentliche Treiber für die Beiträge sehen die Experten von Morgen Morgen die weiter steigenden Behandlungskosten infolge des medizinischen Fortschritts, die allgemeinen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen und die Inflation. Hinzu komme die Bestandsalterung durch die steigende Lebenserwartung der Versicherten. Die starken Beitragserhöhungen belasten die Ergebnisse des Ratings. Zitat: Es gibt eine Verschiebung im Rating weg von den Höchstbewertungen, sagt Iris Portugal, Spezialistin für Ratings und Aktuarin bei Morgen & Morgen. Aber sie sieht die Ergebnisse nicht nur negativ. O-Ton? Die Entwicklung überrascht nicht. Mit steigenden Leistungsausgaben und dem zunehmenden Alter der Tarife war eine weitere Verschiebung der Sterneverteilung zu erwarten. Entscheidend ist jedoch, auch unter diesen anspruchsvolleren Rahmenbedingungen erreichen weiterhin zahlreiche Tarife eine gute oder sehr gute Bewertung. Das zeigt, dass Beitragsstabilität weiterhin möglich ist. Die Betriebsrente ist die beliebteste Zusatzleistung, die Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden bieten. In einer Umfrage von Allianz Pension Partners zählt die betriebliche Altersversorgung, kurz BAV, für jeden zweiten Arbeitnehmer und rund zwei Drittel der Arbeitgeber zu den drei wichtigsten Zusatzleistungen eines Unternehmens. Platz 2 der Top-Benefits geht an die flexible Arbeitszeitgestaltung. Auf dem 3. Platz landet die betriebliche Krankenversicherung, kurz BKV, beziehungsweise das betriebliche Gesundheitsmanagement. Für jeden 4. befragten Arbeitnehmer und jeden 4. Arbeitgeber gehört ein solches Angebot zu den besten Zusatzleistungen. Für Heinke Konrads, die im Vorstand der Allianz Lebensversicherung das Firmenkundengeschäft verantwortet, ist die Beliebtheit der Betriebsrente nicht überraschend. Zitat: Sie bietet eine ideale Ergänzung der gesetzlichen Rente, weil hier Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam für ein zusätzliches Einkommen sorgen. Sie steht zu Recht auf Platz 1 der Beliebtheitsskala und ist damit das wichtigste Element, wenn sich Arbeitgeber mit Zusatzleistungen als hochattraktiv darstellen möchten. Und tatsächlich ist es 4 von 10 Befragten ein wichtiges Anliegen, ihre Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen. Das ist aber nicht die einzige Herausforderung. Noch dringender ist für die Unternehmen die Gewinnung neuer Mitarbeiter. 65% nennen das als eine der größten personalpolitischen Herausforderungen. Und rund die Hälfte der befragten Firmen sehen aktuell eine Reduzierung des Krankenstandes als eine der entscheidenden Aufgaben. Nicht nur Konzerne, auch kleine und mittlere Unternehmen, kurz KMU, sowie Selbstständige sind Cyberrisiken ausgesetzt. Das ist vielen von Ihnen auch bewusst. 60% stufen Cyberschäden als relevantes Risiko ein. Fast ein Drittel bewertet das Risiko, dass Ihr Unternehmen innerhalb der nächsten 2 Jahre Ziel einer Cyberattacke wird, als hoch oder eher hoch. Und jedes dritte der befragten Unternehmen sieht sogar seine Existenz im Falle eines massiven Cyberschadens gefährdet. Das sind einige Ergebnisse der Cyberstudie 2026 der HDI-Versicherung. Auch wenn heute bereits viele Cyberangriffe abgewehrt werden können, die Gefahr bleibt real. Rund 35% der Befragten gaben an, dass ihr Unternehmen im Verlauf der vergangenen 5 Jahre mindestens einmal Ziel einer Cyberattacke geworden sei. Die durchschnittliche Schadenhöhe bei erfolgreichen Angriffen ist laut der Cyberstudie aber gesunken. In der diesjährigen Umfrage lag sie bei rund 25.000 Euro. In den Vorgängerstudien seit 2022 war sie mit mindestens 68.000 Euro wesentlich höher. Die deutlich gesunkene Schadenhöhe kann bedeuten, dass viele Unternehmen inzwischen routinierter mit der Bedrohung umgehen, präventive Maßnahmen greifen und Angriffe schneller eingegrenzt werden, sagt Peter Bertram. Der Leiter Produktmanagement und Underwriting Cyber der HDI-Versicherung gibt aber zu bedenken, neue Gefahr droht, wenn aus Routine Nachlässigkeit wird und der Fokus auf die Cybersicherheit nachlässt. Zur Vorsorge nutzen die meisten Befragten Maßnahmen wie Firewalls oder automatische Backups. Weitere verbreitete Präventionsmaßnahmen sind Schulungen von Mitarbeitenden und organisatorische Maßnahmen wie IT-Richtlinien oder Sicherheitsstrategien. Zentrale Schwachstelle und Einfallstor in die Unternehmens-IT bleibt der Mensch. Phishing-Mails sind weiterhin die häufigste Angriffsmethode, gefolgt von E-Mails mit Schadsoftware und versehentlichem Download von Schadsoftware aus dem Internet. Finanzwissen in Deutschland ist zwar kein Selbstläufer, aber durchaus verbreitet. So geben in einer länderübergreifenden Studie der Börse Stuttgart Group immerhin 68% der befragten Deutschen an, zu Finanzthemen sehr gut oder gut informiert zu sein. In Spanien sind es 67%, in Italien 63% und Frankreich 57%. An der Befragung nahmen 6.000 Personen aus den 4 Ländern teil. Im Schnitt liegt der Anteil der nach eigener Einschätzung gut informierten Personen bei 65%. Wobei sich unter den jungen Leuten, also von 18 bis 29 Jahren, sogar 69% als finanziell gut gebildet sehen. Als Informationsquelle für Finanz- und Investmententscheidungen steht das Internet mit 37% hoch in der Gunst der Befragten, ebenso Partner, Familie und Freunde sowie im Finanzbereich tätige Personen. Welche Leistungen erwarten die Befragten in den kommenden 3 Jahren von ihrer Bank? Personalisierte Investments werden mit 37% am häufigsten genannt. Dahinter folgt die Integration von künstlicher Intelligenz, KI, in die Finanzberatung mit 24%. Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Wir hören uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.